Pro und Konter, eine neue Woche, eine neue Chance. Ich sage bewusst nicht neues Glück, nachdem wir letzte Woche gemerkt haben, dass ich das jedes Mal sage. Wäre fatal, wenn ich da einmal mehr reingetappt wäre. Zusammen mit dem Dino Kessel schauen wir an, was das Wochenende gebracht hat, die heissen Themen, die aktuellen. Schweizer Fußballnazi ohne Sherdan Shaqiri, mehr oder weniger erfolgreich. Eishockey-Saisonstart rückt mit 7 Meilen Stiefel näher. Und in der Formel 1 gewinnen plötzlich andere als Mercedes. Soll noch einer draus kommen? Und wie können wir das aufklären? Bis ganz. Pro
und Contra.
Das Streitgespräch. Eine Sportwelt, zwei Redaktoren, zwei Meinungen.
Offensiv. Offensiv ist wie Macken wie im Platz.
Man muss auch lernen, damit klarzukommen, Schlag zu bekommen.
Nach vorne immer wieder einen Nadelstich setzen.
Heute mit
Dino Kessler
und Emanuel Gysi.
Ich weiss nicht, wie lange wir noch Zeit haben. Jetzt kommen zuerst noch die Scheissponys.
Wir steigen ein mit Fußball. Die Schweizer Nazi ein 1-1 in Irland, nachher 4-0 gegen Fußballzwerg aus Gibraltar. Was ist dein Fazit, Dino, nach diesen zwei Matchs ohne Sherdan Shaqiri
von der Schweizer Fußball-Nazi? Grundsätzlich vom Sportlichen her muss man mehr oder weniger zufrieden sein, dass man in Irland einmal 1-1 spielt. Ich finde, das ist kein grosser Unfall. Also das ist schon anderen weitaus grösseren Nationen passiert. Ich glaube, das allein ist noch kein Grund für gesteigerte Kritik, finde ich. Mehr gestört hat mich eigentlich das rundum. Das haben wir schon mal thematisiert, die ganze Kommunikationskrise. Das ist aber ein Problem, das sich sportlich im Moment noch nicht niederschlägt. Wie gesagt, ich finde das 1-1 in Irland, das kann man gut
finden. Findest du, schlägt sich sportlich nicht nieder?
Nein, finde ich nicht.
Ein 1-1 in Irland gegen sehr limitierte Iren.
Also wir sind eine Nation, die in der letzten Zeit kein einziges K.O.-Spiel überlebt hat, bei einer WM oder bei einer EM. Also man darf schon nicht zu viel verlangen. Also ich sehe immer noch eine Diskrepanz zwischen den Vorstellungen, die die einzelnen Exponenten haben, wie gut die Mannschaft tatsächlich ist, und dann das sportliche Resultat, wenn es darauf ankommt. Darum finde ich, Qualifikation ist das Ziel, die muss man erreichen, und das ist durchaus möglich. Also die ist im Moment nicht gefördert, sagen wir es mal so.
Natürlich
ist ein 1-1 in Irland kein Erfolg, aber wie gesagt, da haben schon andere Mannschaften Mühe gehabt, weitaus höher dotierte Nationen, die in Irland auch noch ein Unentschieden geschafft haben. Ich meine, ein Riesenunglück ist das nicht, dass natürlich der Shaqiri fehlt und die Kommunikationskrise sich quasi akzentuiert hat. Das ist ein Problem, ja, aber die Mannschaft hat jetzt gegen Gibraltar, gegen den, wie du sagst, Fußballzweig, den Job erledigt. Also, was will man denn da noch mehr?
Dort will man nichts mehr. Dort muss man einfach gewinnen und vielleicht nicht gerade eins noch. Das hat man gemacht. Das ist in Ordnung, würde ich jetzt mal sagen. Also, man hat jetzt hier nicht, ja, ich weiss nicht, was ich gesehen habe von dem Spiel. Die erste Halbzeit, fairerweise, dann ist der Mist geführt gewesen. Naja, man hat den Job tatsächlich erledigt. Ich glaube, so kann man es zusammenfassen. Es war jetzt nicht so, dass da irgendwelche spielerischen Offenbarungen auf uns niederprasselt wären.
Das aber ist auch schwierig gegen so eine Mannschaft. Du musst einfach gewinnen, wie du sagst, oder? Es ist schwierig. Die
Nein, eben. Über den Match müssen wir eigentlich...
Die brauchen ja Resonanzkörper auf der anderen Seite. Und wenn dann nichts kommt, dann kannst du auch nicht schnell und zackig spielen.
Gut, du musst einfach abschießen, fertig. Das hat man in dem Sinn gemacht. Man hat vielleicht noch 1-2 Goal mehr dürfen schiessen, aber du, ja, whatever. Interessiert, glaube ich, am Schluss wirklich sehr wenig Leute. Ich weiss nicht, das Goal-Verhältnis ist einfach ein bisschen weniger hoch als das von den Iren und von den Dänen. Aber das ist Kosmetik am Schluss.
Das muss man eh im Direktvergleich korrigieren.
Das Problem ist wirklich der Irland-Match, den ich sehe. Dort hat man, also man ist ja sogar ohne den Shaqiri und ohne zum Beispiel jetzt gute erste Halbzeit spielen, also die war wirklich nichts berühmt gewesen.
Ja.
Führt man ja eigentlich und schafft es dann 5 Minuten vor Schluss eine Kiste überzukommen, wo dann halt alles zusammenkommt. Also man verliert relativ blöd den Ball auf der rechten Seite. Fehler, die nicht unbedingt passieren dürfen. Dann wird die Flanken abgelenkt, dann kommt der Irno aus dem Offside und dann ist da Akanji allein gegen 2 und dann gibt es das Goal. Dann kommt dann viel zusammen und dann rächt sich dann aber so ein bisschen. Das ist das, was ich eigentlich mitgenommen habe aus diesem Match. Ja, gleich. So eine, man hat das Gefühl, es ist so wie ein Minimalismus. Oder? Man macht dann gleich nicht viel mehr, als man unbedingt muss, wenn man das 2-0 vorher vehementer sucht oder auch früher sucht, vehement das erste Goal.
Ja, was ist denn?
Dann kann man halt so eine dumme Scheisskiste mal einfahren. Weil das ja, gibt es einfach im Fußball. Oder? Dann schießt man mit Goldrick, wo...
Gegen Dänemark hat man 3-0 geführt.
Ja, das ist noch das grössere Debakel.
Auch Ausgleich kassiert.
Okay. Also, du meinst, das nützt alles nicht. Jeder Vorsprung ist unsicher.
Ich sage einfach sportlich, wenn alle dabei sind, gibt es kein Problem. Falls, wenn, Shakiri dabei ist, wenn alles gut läuft, sage ich, grundsätzlich der sportliche Gehalt, die Qualität von den Spielern langt, um ein gutes Resultat zu erzielen. Wieso, dass das nicht möglich ist, das ist das Problem, das die Nazi hat. Plus die Kommunikation, die dann folgt. Also ein guter Kommunikationschef hat das Problem im Keim erstickt, und zwar bevor es an die Oberfläche kommt.
Was muss denn jetzt eigentlich deiner Meinung nach passieren?
Ja, das Problem ist, dass der Petkovic der alleinmächtige Chef ist. Er kann bestimmen, was läuft, und die rundum sind schwach, um ihm quasi auf den Finger hauen und sagen, nein, das geht so nicht.
Du meinst Pierluigi Tami zum Beispiel, der seine neue
Kommunikationschef ist. Er hat seinen Job auch nicht gemacht in dem Fall. Das hat man müssen ausbügeln und verhindern, das Problem mit dem Shakiri. Da hat er müssen spüren, oh, da kommt etwas auf uns zu. Da hat man müssen präventiv eingreifen und sagen, das lassen wir nicht so in die Öffentlichkeit kommen. Wenn wir denen erzählen, der ist verletzt oder der muss bei Liverpool bleiben oder dann halt im Extremfall, er hat keine Lust. Dann haben wir einen offenen Konflikt mit dem Coach und nicht einen schwelenden Konflikt im Untergrund, wo jetzt niemand genau weiß, wer ist jetzt für wer und wie funktioniert das genau. Und das wird sich auch nicht aufklären, solange es nicht aufgeklärt ist. Das ist eigentlich ganz einfach. Der Konflikt schwelt weiter, wenn man nicht wirklich auf den Grund geht.
Ja, ich glaube, Kommunikationsabteilung, ja, muss man fast ein bisschen in Schutz nehmen. Wenn der Petkovic so mit der Kommunikationsabteilung kommuniziert, wie er jetzt zum Beispiel mit einem Shakiri kommuniziert, dann ist es wahrscheinlich nicht so einfach, da irgendwie das Ganze gefasst überzukommen und in einen Rahmen überkommen, den dann sinnvoll kannst du nach außen verkaufen.
Dann müsste ich als Kommunikation, das vermusle ich mich auch noch, als Kommunikationschef muss ich mich in dem Fall zurückziehen und sagen, ich kann den Job nicht
mehr machen. Soll ein anderer machen?
Ja, weil das ist nicht die Aufgabe vom Kommunikationschef, da irgendwie im Hintergrund zu wirken, sondern der muss schauen, dass die Öffentlichkeitswahrnehmung, die Wirkung, die die Mannschaft und ihre Konsequenzen ergänzt, gut sind, dass Ruhe herrscht. Und das ist seine Aufgabe, das auszubügeln, das so überzubringen, dass da eigentlich gar kein Problem besteht, wenn dann überhaupt eins rum ist. Und sonst muss man Tatsachen auf den Tisch legen und sagen, schaut, der Shakiri will unter dem Petkovic nicht mehr spielen, fertig. Dann gut, soll er das nicht machen.
Das ist wahrscheinlich nicht so.
Das ist wahrscheinlich nicht so. Irgendein Problem muss rum sein.
Ich soll jetzt mal zusammengehen in Liverpool, ich weiß nicht, was isst man dort? Fish and Chips wahrscheinlich, irgend so etwas mehr oder weniger ungesund, zweifelhaft.
Irgend so etwas.
Mal gehen zum Mittagessen zusammen und darüber reden. Und vielleicht kommt, also ich nehme an, er wird dann wieder dabei sein, wenn sie, es geht relativ zackig weiter, gegen die Iren und gegen die Dänen.
Ja.
Relativ schnell sind wir wieder gegen die im Einsatz und ja, also dann muss er wieder dabei sein. Sonst, glaube ich, alle Beteiligten versagt, Petkovic, Shakiri, der Greenkeeper, dem können wir auch noch irgendwie joken. Brutal.
Nein, dem nicht.
Ich finde schon. Also wenn der Kommunikationschef schuld ist, dann hat auch der Greenkeeper mitschuld.
Habt ihr überhaupt einen Greenkeeper?
Bei der Nazi? Nein, wahrscheinlich nicht. Aber aus dieser Nummer komme ich jetzt nicht aus. Es ist Wurscht.
Nein, das wird schwierig.
Egal. Eishockey hat auch keinen Greenkeeper. Um es mit einer hervorragenden Überleitung zu versuchen. Die Saison geht los. Schön, wenigen Tagen. Wir nehmen am Dienstag auf. Sprich, jetzt ist es noch nicht einmal mehr ansatzweise Woche. Wer wird Meister?
Ja. Da fischen wir im Trüben, glaube ich.
Ja, klar. So wie jede Woche.
Müssen wir einfach wagen, das ist klar, jedes Jahr. Es gibt eigentlich keinen Grund, zum nicht der EVZ zum Meisterkandidat Nummer 1 zu stempeln, weil mit diesen Transfer und der Entwicklung in der Vergangenheit und in der Gegenwart spricht alles dafür, dass der EVZ nach 1998 zum zweiten Mal Meister wird.
Sich den Titel kann kaufen kann. Also.
Ja, das ist auch nichts Verwerfliches. Also im Prinzip funktioniert es ja überall so. Also kaufen tut man sich den Titel, indem man
die Leute holt. Jetzt wirst du gar nicht verrückt, das ist ja nicht lustig.
Wo einem das ermöglichen. Also was heisst kaufen? Ja, man hätte den Giannoni zum Beispiel in Bern nicht mit mehr Lohn abgeworben, sondern es sind mehr oder weniger die Lebensumstände, seine Familie, Haus in Kirchberg und so weiter, was für ihn einfach bequemer machen, seinen Alltag zu gestalten. Das ist verständlich. Hat mit Geld nichts zu tun. Natürlich kommt es so über, wenn man dann auch noch den Hoffmann holt, wo man wahrscheinlich,
ja, der kann wahrscheinlich schon noch ein bisschen mehr
Lohn aus Lugano geholt hat. Ja, eben, ich finde es nicht verwerflich. Schlussendlich geht es ja darum, der Kreis ist klein, wo sich Topstars leisten kann. Und dort findet ein Austausch statt. Macht verschiebt sich dann mal auf die Seite. Und im Moment ist der EVZ an der Reihe, um die Favoritenrolle zu tragen. Und ich glaube, man ist auf das vorbereitet mittlerweile.
Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Was mich interessiert, ist, was mit dem ZSC passiert. Neuer Trainer, wo man im Moment immer kann sagen, ja, es kommt jetzt alles gut, weil jetzt kommt Ricard Grönborg und der hat schon sehr viel Erfolg gehabt auf internationaler Ebene mit Nationalmannschaften, was man ihm dann immer vorwirft, ja, aber Clubteam hast du keine Ahnung. Wird er jetzt müssen beweisen oder dürfen beweisen? Ich weiß nicht. Mittlerweile habe ich das Gefühl, wird er ein bisschen unterschätzt. Also das heisst dann immer, er wird überschätzt und mittlerweile wird er so fest für überschätzt erklärt, dass er schon fast wieder unterschätzt ist. Also ich glaube, das ist ein Mann, der auch im schwedischen Verband bewiesen hat, dass er zum einen kann Strukturen ändern kann, dass er hat so eine Mischung aus nordamerikanischem und skandinavischem Denken, dadurch, dass er auch relativ viel in Nordamerika Zeit verbracht hat, am Anfang von seiner Trainerkarriere. Wird sehr spannend sein, auch wenn der Mitch Marner leider nicht in ZSC-Farbe wird auflaufen, wie man der ein oder andere wahrscheinlich schon zu träumen gewagt hat. Aber auf das kommen wir später. Wer hat sich am besten verstärkt?
Ja, wie schon gesagt, der EVZ. Wenn man im High-End-Bereich bleibend mit Giannone Hoffmann, sind das sicher die zwei Namen aus Schweizer Sicht am meisten interessierend, am meisten Aufmerksamkeit generierend. Dann haben sie noch gute Ausländer geholt dazu. Also da ist wirklich zielstrebig und zielgerichtet geschafft worden. Freiburg, ein sehr interessantes Projekt. Vier neue Ausländer, wo man die Positionen total umkrempelt hat, wo eine Aussage dahinter steckt. Man macht nämlich die dafür verantwortlich und nicht das Gros an Schweizer Spieler, wo man ist. Eine interessante Version, weil man in letzter Zeit das Gefühl hat, dass die Schweizer Hockey sich entwickelt hat und die Ausländer gar nicht mehr so grosse Bedeutung haben müssten. Das ist jetzt ein Entscheid, der eigentlich das Gegenteil bedeutet.
Also kann man dazu sagen, David Dearne, relativ Gandersen gute NHL-Karriere gemacht, Gandersen, KHL, Brodin und wer ist noch?
Stahlberg,
genau.
Berge.
Viktor Stahlberg. Er ist gerade kürzlich aus Zug in die KHL entflohen, hat man das Gefühl.
Ja,
jetzt ist er schon wieder da.
Bei Omsk war Bob Hartle übrigens, der gesagt hat, dass der Dearne in der Schweiz keine Zukunft haben wird, weil er zu langsam ist.
Bin ich gespannt. Er ist klein, aber auch noch langsam dafür. Das tut nach einer hervorragenden Kombination.
Klein dafür langsam. Das sagt Bob Hartle. Und der Bob Hartle ist auch schon eine Weile nicht mehr in der Schweiz. Also die Aussagen sind mit Vorsicht zu geniessen. Bob Hartle hat ja immer eine Absicht hinter seinen Aussagen. Also irgendwo ein bisschen im Rampenlicht bleiben, im Gespräch bleiben. Das gehört bei ihm auch immer dazu.
Also
ein
Mann für uns eigentlich.
ZSC hast du angesprochen. Wirklich ein interessantes Projekt, weil in den letzten zwei Jahren hat der Verein eigentlich die ganze Bandbreite abdeckt. Einmal Trainerwechsel mit folgendem Meistertitel, einmal Trainerwechsel mit Verpassen von den Playoffs. Das deutet alles ein bisschen darauf hin, dass die selber nicht wissen, was sie jetzt machen sollen. Und jetzt hat man einfach einen Mann geholt, der wirklich grosses Renommee hat.
Und ein Bart,
ein interessanter Mann ist. Gut, der kann rasieren. Also.
Ja, klar. Aber wäre schade,
jetzt hat er viel investiert. Nicht in Stein gemeißelt, der Bart.
Wäre der erste Part.
Gut, abgesehen von den Äußerlichkeiten, eben ein interessanter Mann mit einem grossen Background. Dass er zuletzt nicht mit einer Clubmannschaft geschafft hat, das finde ich, ist überhaupt kein Problem. Das hat er auch schon gemacht. Er weiß, wie das funktioniert. Von dem wird sich der nicht abschrecken lassen. Die Frage ist einfach, liegt es tatsächlich am Trainer oder liegt das Problem tiefer? Ist es irgendwo in der Mannschaft versteckt? Ich glaube, das werden wir in dieser Saison herausfinden.
Ist das jetzt die Saison, wo wir es ein für alle Mal können erörtern können?
Es kommt darauf an, wie viel Zeit das man ihm gewährt. Wenn es in der Qualifikation wieder nicht laufen sollte und man dann nochmal den Trainer wechselt, dann müssen wir ernsthafte Fragen stellen. Und zwar nicht nur an ihn, sondern an seine Vorgesetzten vor allem.
Ich glaube, die werden ihm sämtliche Däumen drücken, dass es einigermaßen vernünftig
rauskommt. Absolut. Ich glaube, eine gewisse Ruhe ist das, was der Verein braucht. Und die Mannschaft muss auch mal reifen können, die muss sich setzen können, da muss eine Diskussion können stattfinden innerhalb von der Mannschaft. Und das heisst, sie braucht Ruhe von außen. Das heisst, einmal der gleiche Trainer bald über mindestens ein Jahr und Ruhe auch von den anderen Vorgesetzten, dass man die Mannschaft sich selber finden lässt. Das klingt ein bisschen esoterisch, aber es geht tatsächlich darum, dass die Chemie sich einmal entfalten kann in der Garderobe. Gut, lassen wir das Hockey mal
sehen. Unbedingt.
Gehen wir zum Roger Federer, der in New York
doch nicht gewonnen hat.
Zufriedenstellend ist es nicht gewesen, wenn man rein sportliche Resultate anschaut. Die sagen einfach immer, schön, dass man ihn noch sehen. Und ich freue mich auch jedes Mal zum Zuschauen. Muss ich sagen, auch wenn er dann ausscheidet am Schluss, sage ich, ja, no. Der hat uns so viel Spass gemacht. Was soll's? Geniessen wir noch, solange er rum ist. Dass jetzt der Nadal plötzlich nur noch ein Titel hinter ihm ist, verschreckt mich eigentlich auch nicht, weil der Nadal, der wird nie die gleiche Sympathie wert, nie die gleiche Ausstrahlung erreichen wie der Roger.
Ist sicher. Also jetzt hat er 19 Major-Titel gehabt. Federer steht weiterhin bei seinen 20. So langsam könnte jetzt dann das 21 kommen. Das wäre so gefühlt wär der Moment für den Schritt da. Nadal, ja, pff, bei ihm ist wahrscheinlich die Frage, wie der Körper mitmacht. Weil im Moment scheint er zu heben. Relativ. Also. Und vielleicht ist das ein sehr subjektiver Eindruck, aber ich habe das Gefühl, er ist einer von den Spielern, der sich auch mit zunehmender Fortschritt von seiner Karriere eigentlich den Respekt erst so richtig erarbeitet hat, so auf globaler Stufe. Ist ja, als er neu auf dieser Tour war, hat es den Federer gegeben und er war eigentlich der Spielverderber, der mit brachialer Gewalt und absolutem Willen irgendwie dem in die Suppe gespeuzt hat. Und jetzt fährt man so langsam an, habe ich das Gefühl, ja, dass er respektiert tatsächlich, was er da leistet. Und ich habe das Gefühl, dass das, wenn er das nochmal durchziehen kann, für 3, 4, 5 Jahre möglicherweise, was bei den Abnützungen, die sein Spiel eigentlich müsste hervorrufen, was im Körper überhaupt nicht gesagt ist, ja, weiß ich nicht, aber am Schluss dann nicht doch, vielleicht nicht den gleichen Ruf vom eleganten, super sophisticated Tennisspieler hat, aber gleich halt der grösste von allen Zeiten ist. Also wäre man nicht sicher, ob man nicht am Schluss vom Nadal als Nummer 1 vor dem Federer.
Das kann gut sein. In meinen Augen hat das sehr viel miteinander zu tun, nämlich die Spielweise, die Ausstrahlung plus der sportliche Erfolg. Und da kann einem Roger keiner zu Wasser reichen. Das ist für mich ganz klar. Ich halte es da mit dem John Bercow, einem abtretenden Speaker vom britischen Unterhaus, der ja grosser Roger Federer-Fan ist und sagt, die einzige Gelegenheit, die ich in der Nacht noch Fernsehen schauen, ist, wenn der Roger irgendwo spielt, wo ich in der Nacht muss aufbleiben. Und ich glaube, das zeigt schon, welchen Einfluss und welche Ausstrahlung der Mann hat. Der Nadal mit seiner Spielweise ist natürlich die Antithese zum Federer. Das ist brachial, das ist nur kraftvoll, mehr oder weniger, immer mit letztem Einsatz, während es beim Roger natürlich auch immer letzten Einsatz hat. Das wird man nicht unterstellen, überhaupt nicht, aber es sieht einfach immer
es sieht so leicht aus.
Elegant, das ist alles geschmeidig. Da kann man eigentlich nicht konkurrieren, oder?
Ich weiß es nicht, aber jetzt müsstest du eigentlich ganz laut Order rufen, oder? Wenn der John Bercow ins Spiel gebracht ist. Sehr gut. Nächstes Thema, Antonio gut. Brown, in der NFL alles andere als in Order, eher out of order im Moment. Ja. Hat bei den Oakland Raiders einen dicken Vertrag unterschrieben, aber kein einziger Match gemacht für ihn. Ist nachher schon entlassen worden, jetzt unterschrieben bei den New England Patriots. Als ob die noch einen bräuchten, der gut ist, nachdem sie 6 Titel gehabt haben in den letzten 20 Jahren.
Ja.
Bringen die den jetzt an?
Und Bill Belichick bringt jeden an. Das ist ein Schraubstock. Der spannt den dort ein und dann macht er, was er muss. Weil er weiss, da gewinne ich wahrscheinlich einen Titel oder ich hole mir so viel Raum, dass ich irgendwo anders nachher noch mehr verdiene, bla bla bla. Also, der kann eigentlich nichts falsch machen dort. Wenn man sich das antut und unter dem Bill Belichick spielen will, dann kann man das machen.
Also der Trainer von den Patriots, leicht diktatorischer Ruf.
Leicht, ja.
Ja, vorsichtig formuliert, möglicherweise.
Die Frage ist immer wieder Dissidenten in seinem Kader, ganz klar.
Ja, genau. Also ist natürlich ein Kader, das mag vertragen. Weil du hast mit dem Tom Brady als Quarterback, ja, kann man sagen, der Beste oder der Grösste von allen Zeiten. Mittlerweile dürfen wir das, glaube ich, so formulieren. Gleichzeitig relativ eine solide Basis. Dann kannst du eigentlich so einen, ja, magst du einen verleiden, wo glaub, vielleicht aus der Reihe tanzt. Wahrscheinlich bringst du den sogar dazu, dass er sich einigermaßen anständig aufführt. Also beim Randy Moss, ich glaube 2007, war auch so ein durchgeknallter Wide Receiver.
Ja.
Auch ultra talentiert, hat man es einmal geschafft.
Ich glaube, das hat auch viel mit dem Tom Brady zu tun. Nebst der Präsenz von Bill Belichick. Weil beim Tom Brady weiss jeder, das ist der absolute Superstar in dem Team. Ich spiele im besten Fall die 2 Gigen und irgendwann findest du mit dem ab. Und das funktioniert auch bei einem Typ wie bei Antonio Brown, glaube ich.
Mindestens
da musst du nicht drüber diskutieren. Auch er wird dem Tom Brady nicht vorbeiziehen. Das ist unmöglich, oder?
Er wird es einfach. Ja, die Frage ist, wie lange hält er das aus? Beim Randy Moss ist, glaube ich, ein Jahr gegangen. Das hat aber gelangt.
Wenn es langt, dann langt
es. Ja, gefährliches Halbwissen. Ich glaube, es war die 16-0-Saison, die am Schluss gleich noch mit der Super Bowl-Niederlage geendet hat.
Ja.
Schade. Aber das ist dann irgendwo Crapshoot am Schluss, ob du dort gewinnst oder verlierst. Jedenfalls.
Crapshoot, zum schnell einfache Übersetzung liefern, schnell die Würfel hergeworfen.
Excuse, ja, nordamerikanischer Sport. Aber gerade in englischsprachige Rage. Aber wir müssen vorwärts machen.
Gehen wir schnell zurück. Wir bleiben in Nordamerika. NHL Training Camps fangen an. Diverse Free Agents, genauer Restricted Free Agents, also vertragslose Spieler, die noch in gewissem Maß gebunden sind durch den Tarifvertrag, der das vorgibt. Also wir haben Spieler, die keinen Vertrag mehr haben, aber den Club nicht verlassen.
Genau. Also sie müssen sich eigentlich einigen mit ihrem ursprünglichen Besitzerclub über einen neuen Vertrag. Können nicht einfach davonlaufen, wie sie gedraftet worden sind von denen.
Mitch Marner ist einer von denen.
Genau, Toronto Maple Leafs.
Colorado. Wir haben noch weitere Calgary, Kachuk, dann bei
Winnipeg.
Vancouver, Winnipeg. Also es hat sich so ein bisschen eingebürgert, dass man die Verträge nicht verlängern will, weil man auf irgendetwas wartet. Auf einen Dominostein, der geht, bis der erste Mal einen riesengroßen Vertrag unterschreibt. Das lähmt die Organisation ein Stück weit, weil erstens mal haben sie keine Gewissheit im Salary Cap, also in der Lohnobergrenze. Zweitens fehlen wichtige Spieler bei all diesen Clubs, wo sie nicht wissen, wird sich das bis am 1. Dezember, das ist der Stichtag, regeln oder nicht. Und falls es sich regelt, haben wir zum Beispiel von Willi Nylander, der Toronto auch hingehalten hat letztes Jahr, der nachher eigentlich eine Schrott-Saison hatte, wo weder der Club noch er davon können profitieren. Also es ist eine schwierige Situation für einen Haufen Clubs in der NHL, weil sie nicht wissen, haben wir die nächste unter Vertrag und wie lange dauern die Verhandlungen, wie wirkt sich das auf die Mannschaft aus. Also eine schwierige Situation.
Ja, also es ist eine komplizierte Situation. Es wird natürlich auch extrem heiß gegessen, die ganze Geschichte, wie das in Toronto abspielt, sich die ganze Chance.
Logisch.
Irgendwie, wenn es jetzt Colorado ist, Winnipeg und irgendwie noch eine Handvoll andere, sagen jetzt mal, nicht so grosse Hockey-Märkte, naja, dann wartet man ab und irgendwann unterschreiben sie durch das, dass der Mitch Marner halt der Toronto Maple Leaf ist und man mit dem Nylander auch schon so eine Geschichte gehabt hat vor einem Jahr. Ja, drehen da die Hockey-Medien, gerade die kanadische Hockey-Medien, auch ein bisschen im roten Bereich. Ich glaube, das wird sich einigermaßen in Wohlgefallen auflösen, bis auf den Marner, der wirklich wahrscheinlich so ein bisschen die Wildcard ist.
Ja, es ist interessant auch, wie sich das Problem lösen wird. Dann wird er einen langfristigen Vertrag unterschreiben oder eher einen kurzfristigen Vertrag mit mehr Geld, wo er nachher in einem relativ jungen Alter dann auch unrestricted free agent wird. Also da gibt es einen Haufen Mechanismen und es ist sicher auch ein politisches Mittel, wo Clubs und der Spieler sich gegenseitig in die Enge treiben.
Wir müssen vorwärts machen. Die Kollegen von Easy scharen schon mit den Haufen, sind nervös, aber wir haben noch ein paar Minuten, ich weiß auch nicht genau. Ich meine, sie sind so jung und hip und cool. Das tun sie so pünktlich, weil sie das Studio in, glaube ich, 3 Minuten reserviert haben. Formel 1.
Ja.
Langweilig vorbei. Mercedes plötzlich nicht mehr gut. Gott sei Dank. Endlich ist es ein bisschen spannend, sage ich, als absoluter Formel 1-Anfänger.
Ja gut, spannend ist es eigentlich schon seit dem Grand Prix in Frankreich, wo man vorher wirklich Angst hatte, dass es so weitergeht, dass es nur noch Prozessionen gibt. Und die letzten Rennen, die wir gesehen haben, sind eigentlich allesamt spannend gewesen. Zum Teil aufgrund vom Layout von der Strecke, vor allem jetzt letztens in Spa und Monza, wo Ferrari aufgrund von der Motorleistung einfach einen riesen Vorteil gehabt hat. Wenn es dann wieder darum geht, dass der Abtrieb vor allem in mittelschnellen Kurven gefragt ist, dann wird Mercedes ganz sicher wieder einen Vorteil haben. Also der Weltmeistertitel und der Konstrukteurstitel in diesem Jahr für mich nicht in Frage gestellt, das wird Mercedes souverän einfahren. Aber es wird interessant sein, dass man jetzt Leute hat, wie der Leclerc, der zweimal hintereinander gewonnen hat für Ferrari, in der Lage sind, zum Mercedes auch schlagen, je nachdem, was stimmt. Und das, glaube ich, macht einen Haufen Leute Spass und man sieht, dass nicht immer die gleichen gewinnen. Aber so einfach ist es dann doch nicht.
Lass ich mich gerne überzeugen. Zeit für Endspurt. Zügig. Machen wir das.
Endspurt.
Eishockey Cup wird am Dienstag und am Mittwoch gespielt. Je nachdem, wenn das hört, ist die erste Tranche schon vorbei. Jetzt frage ich dich, wer schafft die grosse Überraschung?
Ja, wir haben am Mittwoch auch noch lustige Spiele. Zum Beispiel Arosa gegen Lugano. Als Kur, der früher sehr viel zu Arosa war, würde es Arosa gönnen, wenn es den HC Lugano könnten schlagen. Wobei, das ist natürlich schon. Also, die Unterschiede sind riesig. Es braucht alles Glück von der Welt. Und man hofft einfach auf gute Unterhaltung. Das wäre es eigentlich, mehr kann man nicht sagen. Zurück zur Formel 1, schnell noch eine Frage, die ich dir jetzt stelle. Soll der Vettel bei Ferrari gehen, nachdem er vom Leclerc eigentlich zur klaren Nummer 2 degradiert worden ist?
Ich glaube eigentlich, ich bin extrem hin und her gewesen. Eigentlich müsste das Ansporn sein, um zurückzuschlagen und zu sagen, jetzt zeige ich ihm es richtig, verlängern, bleiben noch einmal und ja, zeigen, wer eigentlich der Herr im Ring ist. Realistisch ist wahrscheinlich versuchen, bei Red Bull unterzukommen, zum Beispiel, hoffen, dass das Auto dort künftig nochmal konkurrenzfähiger ist und dann irgendwie, eigentlich dort, wo er seine grössten Erfolge hat, noch einmal die möglichst anknüpfen. Also tendenziell, so das Herz sagt, zurückschlagen, Kopf sagt, ja, probier es noch mal anders, kommt vielleicht besser. Bleiben wir ganz kurz bei der Formel 1. Michael Schumacher, angebliche Stammzellen, Wunderheilung, die sich da andeutet. Man hat sie in den Medien ein bisschen lesen, auch in durchaus seriösen Medien. Es war da nicht der Regenbogenpress, der da wild spekuliert hat. In Paris, Sieger, die lassen sich behandeln.
Ja.
Lieber Schmidt?
Nein, mache ich nicht. Man soll doch den Michael Schumacher einfach in Ruhe lassen. Und wenn er irgendeines Tages wieder da steht, gut, und sonst will ich eigentlich nichts hören von dem. Ich weiss, es ist interessant, aber es wird mir langsam irgendwie peinlich, muss ich sagen. Und dann haben wir, apropos peinlich, Tyson Fury Schwergewicht boxt in Vegas gegen den Schweden Otto Wallin. 1,97 oder 1,98 Reise, aber sonst glaube ich nicht viel zu sagen. Oder?
Solider Boxer, sicher keiner auf dem Level von Tyson Fury, sollte einen souveränen Sieg geben. Vor allem wird es einen unterhaltsamen Kampf haben. Das garantieren wir und darum sollte ihr schauen.
Machen wir.
Machen wir. Danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche.
Gerne geschehen.